Los geht's, eine neue Folge Segelträume. Wir sind Conny und
Anita und wir nehmen euch mit auf unsere Reise auf dem Segelboot.
heute mal in ein etwas ernsteres Thema. Oder, Anita?
Ja, heute wollen wir mal über unsere chronischen Krankheiten sprechen. Haben wir auch nur durch Zufall eben, ja, durch unseren Kontakt herausgefunden, dass wir wirklich beide mit chronischen Krankheiten reisen. Und wir wollen euch erzählen, was genau das ist und ja, einfach wie wir damit auf unserer Reise umgehen.
Und wie wir uns vorbereitet haben, vorher, vorab, was alles passiert ist, was wir organisiert haben und ja, damit das Reisen überhaupt möglich ist mit
Genau.
dieser chronischen Krankheit. Ja.
Also, Conny, magst du starten? Was genau ist es bei dir?
Ja, ich starte. Also bei Instagram kann man es ja auch erkennen oder sehen. Ich reise mit Diabetes Typ 1. Das ist mein bester Freund. Ja, diagnostiziert wurde das vor gar nicht so langer Zeit, 2020 im September, durch einen Zufallsbefund. Und seitdem kämpfe ich mich so durch mit den ganzen Höhen und Tiefen eines Blutzuckers. Ja, und fange ich an. Also.
Magst du einfach kurz mal erklären, vielleicht für alle, die nicht wissen, was bei Diabetes, was genau ja, da einfach im
Ja.
Körper vorgeht oder nur ganz kurz,
Ja, das ist eine
wenn das
gute Idee.
möglich ist.
Also, na klar, ich versuche mich kurz zu fassen. Den Wink mit dem Zaunfall habe ich verstanden. Nein. Gibt ja mehrere Diabetesformen. Ich habe Typ 1 und das bedeutet, dass meine Bauchspeicheldrüse nicht mehr das Insulin herstellt. Die wird von meinem eigenen Körper angegriffen, die Beta-Zellen sozusagen, die das Insulin herstellen, die werden zerstört und somit kann mein Körper kein Insulin mehr herstellen. Und Insulin benötigt der Körper, braucht jeder gesunde Mensch, um ja, das Essen, was man isst, so zu verarbeiten, dass der Körper in keine Überzuckerung oder, wenn man nichts isst, in keine Unterzuckerung fällt. So im Groben. Das ist es.
Unterzucker kann ich mir vorstellen, dass das jeder irgendwie kennt. Es ist total ungut, wenn man einfach so Schwindelgefühle
Ja,
hat,
genau.
aber
Man wird
so
so zitterig.
zittrig. Ja, genau.
Genau. Genau, das ist es. Also Typ 1 können ohne Insulin nicht überleben. Also wir sind darauf angewiesen, wir brauchen das Insulin. Ansonsten, ja, beißen wir ins Gras, um das mal knallhart zu sagen. Ist halt so. Und ja, wie gerade angesprochen, Unterzuckerung merkt man dann halt ziemlich schnell. Man kriegt so. Also zumindest bei mir, es gibt auch da unterschiedliche Symptome und sowas, bei jedem anders. Ich merke das, indem ich zittrig werde, mir wird schwindelig, ich kriege Schweißausbrüche und es geht einem richtig, richtig schlecht. Und wenn man nicht rechtzeitig reagiert, dann natürlich nicht mit Insulin, sondern dann muss man Zucker zu sich nehmen, schnellstmöglich, ja, dann kann man umfallen und bewusstlos werden, was dann nicht so schön ist. Aber genau umgekehrt geht es auch, wenn man überzuckert und nicht rechtzeitig reagiert mit Insulin und den Zucker wieder, den Blutzuckerwert wieder runterbekommt. Ja, auch da kann man dann in die Bewusstlosigkeit fallen, also in ein Koma. Auch nicht so schön.
Wie sind die Symptome eigentlich bei Überzucker?
Also bei mir ist es Kopfschmerzen. Ich werde aggressiv. Also richtig, ja, launisch, also wirklich. Das merkt man sofort. Und man fühlt sich wie Matsche im Kopf. Also so richtig wie Nebel im Kopf. Richtig unwohl. Also als wenn gerade ein LKW über dich drüber gefahren ist. Also wirklich, man fühlt sich richtig, richtig oll. Genau. Und es geht ja nicht nur darum, die Unterzuckerung, Überzuckerung klein zu halten oder erst gar nicht zu haben und einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel zu haben. Das ist unter anderem einfach auch darum wichtig, weil andere Organe in Mitleidenschaft gezogen werden können, wenn man ständig in die Unterzuckerung oder in die Überzuckerung kracht. Ja. Also eine sehr komplizierte und anstrengende Materie. Und ja, es viele Faktoren spielen da auch rein, ob man niedrigen, hohen Blutzucker gerade bekommt beim Essen oder nicht. Sonne, Sport, bei Frauen noch der Zyklus, Stress, Schlafmangel, alles das kann dazu führen, dass man dass der Blutzuckerwert drauf reagiert. Also es ist nicht nur der Faktor Essen und was man isst, sondern halt auch ringsrum alles. Genau.
Ja, und wie würdest du sagen, beeinflusst dich das auf der Reise? Also
als für uns feststand, dass wir reisen wollen, also das, die Idee hatten wir ja schon, bevor ich meine Diagnose hatte, aber als dann die Umsetzung kam, habe ich schon auch Angst gehabt. Weil wenn man unterwegs ist, mitten auf dem Meer und plötzlich klappt man zusammen und der Partner mit zwei Kindern kriegt es dann als nicht irgendwie hin, dass ich wieder zu mir komme oder sowas und man bräuchte einen Notarzt, ja, sollte die Hilfe ziemlich schnell kommen. Und davor hatte ich Angst. Also man hatte dann auch wirklich so ein paar Horrorvorstellungen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich einfach wirklich exakt mit seinem Blutzucker auskennt, wie der Körper reagiert, was die Symptome sind und seinen Körper wirklich gut kennt. Weil auch die technischen Hilfsmittel wie Sensoren, die deinen Blutzuckerwert messen automatisch, können versagen. Gerade bei Hitze oder wenn man mit Sonnencreme drankommt, Salzwasser und sowas alles. Deswegen ist es immer wichtig, dass man Symptome kennt von seinem Körper. Man denkt, na Moment, das kann nicht so ganz hinhauen mit dem Blutzucker, der gerade angezeigt wird. Du fühlst dich eigentlich ganz anders, damit man einfach rechtzeitig reagieren kann. Und beeinflusst hat es mich, also ich habe erst gedacht, wir müssen die Reise abblasen, weil es schwierig ist, Ärzte davon zu überzeugen, dass man mit Diabetes reisen kann für eine längere Zeit. Die wollen nämlich einen alle 3 Monate spätestens sehen und checken. Ist ja auch richtig so, ist ja auch wichtig so. Aber die dann davon zu überzeugen, dass man das auch im Ausland machen kann, die Blutwerte checken lassen und sowas alles und dass sie da einen unterstützen, ist schon schwierig. Also ja, da muss man echt viel Kraft haben und viel Durchhaltevermögen und überzeugend sein, dass man das will und macht und das auch geht, wenn man im Ausland ist. Also ich meine, im Ausland gibt es ja auch Leute, die Diabetes haben. Ja? Man ist ja kein Einzelfall. Also, und im Ausland gibt es so oft deutsche Ärzte, da geht man halt hin und sagt, man braucht einen Blutwert, ja, und dann nehmen sie dir Blut ab und dann kriegst du einen Zettel mit, wie der Wert ist und dann schickst du das halt deinem deutschen Arzt und dann ist fein. ja, aber gut. Das war nicht so einfach, da jemanden zu finden, der das toll findet und unterstützt. Und dann kam halt die nächste Frage. Insulin ist ein Medikament, was gekühlt werden muss zwischen 4 und 8 Grad dauerhaft. Wenn es in der Benutzung ist, also ich habe einen Pen, also eine Spritze, keine Pumpe, dann hält es die normalen Temperaturen aus. 28 Grad ist kein Problem. Alles darüber wärmer, sollte man das in einer Thermoskanne oder sowas mitnehmen am Strand. Oder da gibt es auch so Taschen, die das kühlen, damit die Wirkung nicht nachlässt. Aber wie kriegt man so viel Insulin, was man braucht? Erstmal grundsätzlich vom Arzt. Und wie kriegt man dieses Insulin mit an Bord? Und wie kriegt man es dann an Bord wirklich garantiert gekühlt, damit die Wirkung nicht nachlässt? Das waren dann so Fragen, wo ich dann kurz gedacht habe, nee, Wolli, es geht nicht. Wir können so nicht reisen, das mache ich nicht mit. Ja, also da kam echt ein bisschen Angst hoch. Ja. Aber wie du siehst und wie ihr seht, die Angst hat nicht gewonnen, sondern wir haben es durchgezogen. Wir haben hier so einen kleinen extra separate Kühlbox, die mein Insulin genau auf dieser Temperatur hält. Durchweg. Und es darf nur der Strom nicht ausfallen oder Batterien kaputt gehen. Aber bisher hat es funktioniert. Also daran hat es schon mal nicht gescheitert, dass es irgendwie das Insulin zu warm geworden ist oder sowas. Auf dem Boot kann man da sich separate Boxen einbauen, die das dann echt gut machen. Ja, genau. Und meine zweite Angst war, diese Sensoren mitzubekommen, weil im Flieger so viel Medikamente mitzuschleppen, dass es für ein Jahr oder sowas reicht. in so einem Medikamentenkoffer, das kann man durchaus machen. Muss man vorher anmelden und dann wollen die genau wissen, wohin und wie lange. Dann kann man sich so Sensoren mitnehmen. Die dann aber auch als auf Vorrat zu bekommen, war auch echt ein Akt. Aber wenn man mit den Leuten redet und dann endlich jemanden erreicht, der Verständnis hat und da Feuer und Flamme mit ist, dann geht's plötzlich, ja. Also es ist ganz komisch, ja. Der erste, zweite Berater sagte, nee, also sie kriegen hier laut Verordnung alle 6 Monate und so ist das. Und hier, man kann maximal 2-3 Wochen vorher, aber und dann rufst du einfach immer nochmal an. Und dann hast du irgendwann jemanden dran, der sagt, ja Mensch, das ist ja cool, ja, und machen wir und dann schreiben wir das und das ist ja gar kein Problem. Und ob sie die 2 Jahre, die wir genehmigt, also die ihre Krankenkasse genehmigt hat, ob sie die verteilt kriegen auf alle 6 Monate oder mit einmal, das kriegen wir irgendwie hin. Und schwupps ging es dann, ne? Weil in den Ländern, wo wir sind, wird der Sensor nicht geliefert. Sonst hätte ich gesagt, okay, dann mache ich es dann hier vor Ort und hole mir ein paar Sensoren privat oder was. Aber diese Sensorart, die ich jetzt aktuell trage, gibt es hier nicht in den Ländern. Also hätte ich nochmal umändern, umschwenken müssen. Und das wollte ich nicht, weil ich kannte mein System und weiß, woran ich da bin. Und genau. Aber es geht. Man muss nur dranbleiben.
Ja, das lohnt sich.
Ja, genau. Ja, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also bei mir ist es jetzt aktuell und auch meiste Zeit so, dass mich zum Glück meine chronische Krankheit nicht besonders beeinflusst. Ich habe das Ganze schubweise, bei mir hat es begonnen, 2019 glaube ich war das, ist es auch diagnostiziert worden. Ich habe Proktitis ulcerosa, das ist eine chronische Darmentzündung. Habe zum Glück eine abgeschwächte oder eben eine Art, was jetzt, also es gibt Colitis ulcerosa, wo wirklich der ganze Darm entzündet ist, und dann Proktitis ulcerosa, wo zum Glück nur der Enddarm entzündet ist, und das habe eben ich. Und die Entzündung ist dann auch nur schubweise und geht wirklich mit heftigen Bauchkrämpfen einfach her. Und ja, ich hatte es jetzt den ersten Schub eben 2019, wo ich eben in Behandlung war, weil ich noch in Österreich war. Und den nächsten Schub hatte ich 2023, also eh letztes Jahr, im Sommer oder vor dem Sommer. Und ich, ja, es ist nicht sicher einfach, von was das Ganze kommt. Ich nehme an, dass es viel mit Stress zusammenhängt, eben wie viele Darmbeschwerden, haben ja auch total viele. Reizdarmsyndrom ist ja auch so ähnlich, also geht mit ähnlichen Beschwerden einher. Und ja, also ich vermute wirklich Stress, weil es war, der zweite Schub ist gekommen, wie wir Richtung Refit gegangen sind mit dem ganzen Unterwasserschiff-Zeugs. Und das hat mich halt schon recht herausgefordert. Und wie der zweite Schub begonnen hat, ich war noch, also wir waren eben noch auf Teneriffa. Ich habe mir die Medikamente besorgt, weil ich wusste durch den ersten Schub schon, was hilft. Also das konnte ich da zum Glück recht gut herausfinden, mit welchen Medikamenten ich das Ganze auch in den Griff bekommen habe.
Hast du die Medikamente so in der Apotheke bekommen? Oder musstest du... Ja, okay.
Ich musste ja eben nur privat bezahlen, war aber überhaupt kein Problem. Aber es gibt auch unterschiedliche Apotheken, also auch da lohnt sich's, zu unterschiedlichen Apotheken zu schauen. Ich hatte damals sogar Glück, dass ich es direkt bei der ersten bekommen habe. Dann habe ich mir aber noch eine Packung geholt und da war ich, glaube ich, bei 2-3 Apotheken, bis ich es bekommen habe. Aber es ist auch da möglich, also ja.
Ja, genau, da kommt es auch nochmal drauf an, welche Apotheke man immer dann noch...
Ja, Medikamentenpreise sind übrigens auch total unterschiedlich. Also zu Österreich eben, bei mir, also in Österreich hätte das Medikament um die 90 Euro herum gekostet für einen Monat und hier hat es gekostet, ich glaube, 40, 50 Euro, also doch ein ganz schöner Unterschied. Ja, und dann, wie wir eben in Österreich waren, das war eben dann eh kurz vor dem Refit noch. Also das war eben die Zeit, wo ich den Schub auch hatte. In Österreich war ich dann auch kurz in Behandlung, eben lustige Sachen machen, eine Darmspiegelung. Was man halt so macht, wenn man mal in Österreich ist.
Ja, genau, was man halt zu Hause macht.
Ja, genau. ja, da ist nicht viel rausgekommen, also es ist alles in Ordnung. Und ja, eben, was ich eh weiß, dass ab und zu so ein Schub eben kommt. Und da habe ich mir dann eben auch Medikamente geholt. Allerdings bekomme ich auch nur jedes Monat eine so eine Packung, nur weil es eben ein teureres Medikament ist. Und ja, die vielleicht irgendwie so mitrechnen oder so, keine Ahnung. Entweder, dass die Krankheit verschwindet auf einmal oder was anderes. Ne?
Ja.
Keine Ahnung. Finde ich... ja, schlimm. Also ich hätte es natürlich auch probieren können, dass ich zu anderen Ärzten noch gehe, aber mir war es dann ehrlich gesagt auch egal. Ich habe das Medikament für 2 Monate erhalten, hatte noch eine andere Packung in Reserve auch. Also bin jetzt insgesamt mit 3 Packungen da, also da würde ich wieder einen Schub wahrscheinlich auskommen, weil bei mir ist halt wirklich so, dass es eher schwächere Schübe einfach sind. Aber ich weiß von anderen, dass es viel heftiger ist. Ich hoffe auch, ich komme niemals in diese Lage, dass es einfach so heftig wird. Weiß aber auch, dass sich das eben ausbreiten kann, auch auf den gesamten Darm. Und es ist halt einfach was, wovor man doch Respekt und auch Angst hat ein bisschen. Dadurch, dass aber der Schub, also bei mir ist das jetzt kein Thema, was wirklich jeden Tag aktuell ist. Es ist nur, wenn ich jetzt zum Beispiel drüber spreche, wird es mir schon wieder bewusst, dass einfach eine Krankheit ist, wo ich keinen Einfluss darauf habe. Ne? Und dass das auch was ist, was die Reise möglicherweise beeinträchtigen oder sogar bis zum Abbruch führen könnte. Ja. Und ja, wenn man drüber nachdenkt, ist das auf jeden Fall kein schönes Gefühl. Hoffe, es kommt niemals so weit. Aber aktuell geht es mir gut damit und bei mir ist wirklich wichtig, dass ich darauf schaue, dass ich entspannt bleibe einigermaßen.
Also Männer, uns nicht stressen, damit wir schön entspannt.
Ja, genau.
Unsere chronischen Krankheiten.
Ja, genau, ist bei dir ja auch wichtig, weil das ja auch den Blutzucker anders beeinflusst.
Richtig, genau. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, als wir das hatten mit dem Motorproblem. Ne?
Ja, genau.
Da habe ich das gemerkt, wie rasant dann plötzlich der Blutzucker so angesprungen ist. Das ist der Wahnsinn, ja. Also, ja. Du musst eigentlich funktionieren. Du merkst eigentlich im Kopf, du wirst gerade Matsche und dir geht es gerade nicht gut. Du musst spritzen. Das ist dann immer echt.
Ja, bei mir ist es auch so, dass ich wirklich auch merke, wenn ich Stress habe. Und es war auch schon in meiner Kindheit so als Erste, was bei mir Schmerzen verursacht, ist der Bauch.
Ja, bei mir auch. Also bei mir ging Stress auch immer über den Bauch.
Ja.
Bauch und Darm war immer bei mir der Ausgangspunkt für Stress. Immer. Ja, komisch. Aber es ist oft so, da hört man ziemlich oft, dass das der Stress-Ausgangspunkt ist.
Ja, was ich eben weiß, also zumindest bin ich in diesen Kreisen unterwegs, es haben auch viele damit zu tun, aber es wird eben total wenig darüber gesprochen, weil es natürlich ein unangenehmes Thema ist. Ne?
Ja, richtig.
Und
also bei uns auch, also oder bei mir ist jetzt mit dem Diabetes auch so, so grundsätzlich, der Diabetes an sich, ja, kann einschränkend sein und ja, du musst ständig die Spritzen mit dir führen. Ich habe sie auch schon vergessen, ja. Wir waren unterwegs, waren essen und ich will spritzen und denk so, upala, schnell ins Auto losgefahren, schnell zum Boot, um die Spritze zu holen. Also da wird dir schon schlecht, wenn du weißt, oh Gott, du hast jetzt gerade gegessen. Also wenn du was Fettigeres isst, dann spritzt du halt später, ne. Das muss man halt auch wissen, man spritzt nicht immer zur gleichen Zeit, also wie ich vor dem Essen, sondern je nachdem, was du isst, spritzt du entweder 20 Minuten vorher, direkt beim Essen oder erst nach dem Essen oder während des Essens. Also es ist wirklich, das ist nicht mal eben, oh, ich muss essen, ich spritze mir mal was, dann kann ich es essen. Und Gott sei Dank habe ich an dem Tag etwas Fettigeres mit Sahne gegessen und dadurch waren die Kohlenhydrate und der Zucker und sowas nicht so schnell im Blutzucker drin. Das heißt, es ging nochmal gut. Also wir sind aber auch ziemlich schnell zum Boot, um schnell gegen... Also ich weiß nicht, wie man das vergessen kann, aber ich schaffe es tatsächlich, es zu vergessen. Es ist, Und das ist halt beeinträchtigend, weil du musst halt dran denken. Ne? Du musst planen, du musst auch planen, dass mal Insulin nicht wirkt. Du musst halt planen, dass auch mal ein Sensor abfällt. Du musst planen, dass so ein Sensor auch mal kaputt geht. Das heißt, du musst Reserven haben. Also es reicht nicht nur, dass du sagst, okay, ich brauche für 12 Monate brauche ich 120 Sensoren. Jetzt sage ich jetzt mal. Sondern du musst ja dann auch noch das Plus zu rechnen, was du brauchst, wenn die ausfallen oder statt 10 Tage nur 5 Tage halten und sowas alles. Das heißt, die Reserven musst du zusätzlich auch noch ranbekommen. Und Insulin ist auch nicht immer lange haltbar oder das, was ich dann so mal angespart habe oder gesammelt habe und sowas alles. Da musst du halt auch noch darauf achten, dass die auch noch haltbar sind. Ich habe dann auch noch das Insulin genommen, was über dem Ablaufdatum war, um zu gucken, wirkt es noch, weil es mir einfach zu schade war, es dann zu entsorgen. Warum auch, wenn es noch hilft. Und so komme ich ganz gut hin. Aber wovor ich Angst habe, auch später, wenn man sagt, man kann ja auch noch später reisen oder wenn man, ne? Ja, aber ich kann ja nicht sagen, was in der Zukunft aufgrund des Diabetes für Folgekrankheiten noch erfolgen, ja? Also Diabetes kann aufs Auge gehen, dass du blind wirst. Das kann auf dem Fuß diesen typischen Diabetesfuß kriegen, ne? Dass du dir den bis zur Amputation, ja, so reißt dir natürlich nicht auf dem Boot. War nicht so einfach, ne? Und deswegen, seitdem ich diese Diagnose habe, sage ich mir auch immer, nicht warten, machen. Es gibt keinen guten, besseren Zeitpunkt. Es kann eigentlich meistens im schlimmsten Fall nur schlimmer werden. Ja, wir werden nicht alle jünger, wir werden nicht alle gesünder, sondern es kann so schnell sein, dass es vorbei ist oder zumindest man nicht mehr in der Lage ist, so zu reisen, wie man eigentlich möchte.
Ja. Ja, mich hat damals eben diese Diagnose auch überrascht und irgendwie auch, ja, ich habe nicht damit gerechnet. Ne? Ich habe mir gedacht, ja, habe halt Bauchschmerzen, dann muss ich halt irgendwie damit leben, ist halt so. Ja. Und dann war ich eben beim Arzt mit dem Ganzen mal und habe das abklären lassen und ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich da jetzt eine chronische Erkrankung hatte, wo ich dann weiß, das wird nicht mehr weggehen, ne? Also wo du dann eben von anderen, weil du dich natürlich über diese Krankheit informierst und dann eben alle möglichen Geschichten drüber liest. Ne?
Ja, richtig. Ja, bei mir war das auch ein absoluter Zufallsbefund. Und wenn dann die Ärztin sagt, so, hier sind ihre Blutwerte, sie haben übrigens, im Übrigen, Diabetes Typ 1, sie müssen ab sofort spritzen, du denkst, was? Und ich habe eine tierische Spritzenphobie. Also für mich war es der Horror. Ich habe da gesessen als erwachsene Frau und echt geheult. Ich habe geweint. Ich habe gedacht, nee, das ist doch nicht... Weil es hat niemand bei uns Diabetes Typ 1. Und es ist auch oft... Also sie meinte, es ist untypisch in dem Alter, das diagnostiziert zu bekommen. Weil entweder hast du es schon als Kind, also kriegst du es, weil das genetisch bedingt oder weil halt deine Bauchspeicheldrüse nicht funktioniert. Keine Ahnung. Oftmals sagt sie, im Erwachsenenalter ist es halt so, dass man eine schlimme Grippe hatte, also eine schlimme Viruserkrankung. Und der Virus, die Viren sozusagen, ähneln dem der Beta-Zelle und der Körper bekämpft ja diese Viren. Und dann denkt der Körper, das ist ja weiter ein Virus, weil der Virus ähnlich war mit der Beta-Zelle. Also irgendwie hat sie das erzählt und deswegen bekämpft er den jetzt. Also die gesunden Zellen auch, weil er denkt, das ist die kranke Zelle sozusagen, die da in den Körper eindringt. Aber wie auch immer diese Krankheit entstanden ist, also weg macht sie die ja trotzdem nicht, wenn man es versteht. Es war schon, ach, ja, war nicht schön. Also ich habe auch wirklich lange gebraucht zu verstehen und auch den eigenen Körper zu verstehen. Bis heute ist es auch noch so, dass manche denken, wo ich denke, hä, du isst, weiß ich, Pizza, sage ich jetzt mal. Sonst war es immer so, wenn du 15 Minuten vorher gespritzt hast und dann während des Essens gespritzt hast, hat es gut funktioniert. Und dann aber, je nachdem, an welchem Zyklustag ich bin oder ob ich gerade Stress habe, ob ich gut geschlafen habe oder nicht gut geschlafen habe, reagiert das Insulin anders. Oder ob ich mich vorher bewegt habe oder gar nicht bewegt habe. Das heißt, ich kann mir das nicht mehr merken, dass ich vor der Pizza oder nach dem Essen so immer so spritze bei einer Pizza, sondern... Ich muss dann noch gucken, okay, wie war mein Tag, wie bin ich drauf, wo bin ich gerade, wie ist mein Stresslevel und demnach spritze ich dann. Ne? Also das ist, also das ist heftig. Und wenn man dann nachts permanent noch vom Piepen aufgeweckt wird, von dem Sensor, der einem sagt, Blutzucker, Blutzucker, da wachst du dann morgens auch auf und denkst, okay, Warst du gerade auf einer Party oder warst du dein Zucker? Also, ja, ist schon nicht so schön. Aber man kann reisen und ich bin dafür dankbar und ja, würde es immer wieder so tun. Und man muss hartnäckig bleiben bei den Ärzten, Krankenkassen und bei den Versorgern, wo man das, wo man die Sensoren herkriegt. Man kann es schaffen. Auch die Apotheken unterstützen einen sehr gut. Man kann in die Apotheken gehen und fragen in den Ländern, wo man dann reisen will, ob es dieses Insulin und diese Sachen, die man benötigt dafür, gibt. Oder ob sie einen anderen Namen haben, aber die, also vom Inhalt sozusagen das Gleiche ist, nur einen anderen Namen hat, damit man einen Namen hat, womit man dann theoretisch hingehen kann und sagt, ich brauche das jetzt, falls alle ist oder so. Genau. Und dann los. Bloß nicht aufhalten lassen. Fluggesellschaften, da kann man kostenlos einen ganzen Medikamentenkoffer mitnehmen. Der wird dann im Handgepäck sozusagen mitgeschleppt, damit die Medikamente nicht unten im Flugzeug sind und diesen Druck ausgeübt sind. Also das wohl unten ist noch ein anderer Druck und andere Temperaturen und sowas alles. Deswegen sollten Medikamente immer in so einem Koffer mitgenommen werden, als Handgepäck, sage ich jetzt mal. Das kann man dann anmelden. Die sind bei vielen Fluggesellschaften kostenlos. Und ein Zettel. Achso, man braucht so einen Zettel vom Arzt, dass man chronisch krank ist, welche Krankheit man hat und was alles benötigt wird. Der bescheinigt sozusagen, dass du diese Medikamente in diesem Koffer transportieren darfst und kein Händler bist und jetzt die Sachen irgendwo verticken willst. Und genau. Und dann einfach los. Einfach los und machen.
Ja. Ja, es ist natürlich so, dass es auch sicher chronische Krankheiten gibt, bei denen das nicht möglich ist oder wo man in einem Stadion ist, wo es einfach nicht mehr möglich ist, weil man ständig zum Arzt muss. Ne? Aber ich denke mal, solange es irgendwie möglich ist, würde ich immer wieder immer wieder weg.
Ja. Ja. Also ich habe, wie gesagt, zwischendurch wirklich gedacht, also so viel Nerven, nur damit ich einfach mein lebensnotwendiges Medikament bekomme, einfach für eine längere Zeit, wie du schon sagtest, ich werde ja nicht gesund, es ist ja nicht, dass ich das Insulin verschleudere oder sowas, ja, sondern ich brauche es ja eh, ob ich es alle 3 Monate kriege oder einfach jetzt mal für einen längeren Zeitraum, für länger. Also es war, naja. Aber ich habe es geschafft, wir haben es geschafft, das gesamte Insulin, was ich gebraucht habe, die gesamten Sensoren. Einmal sind wir ja, also wir waren ja 2-mal in Deutschland, so hatte ich immer noch, wo ich dachte, okay, falls was fehlt oder falls ich was brauche oder man kann auch das Insulin mal nicht vertragen, also eine Art Allergie, entwickeln. Also davor hatte ich auch so ein bisschen Angst. Und kurz vor der Abreise hatte ich tatsächlich auch bei dem Langzeitinsulin, was ich mir zur Nacht spritzen muss, also ich muss mir 2 Sorten spritzen. Und bei dem Langzeitinsulin habe ich tatsächlich eine Allergie entwickelt. Ich glaube, das war so 4-5 Wochen vor Start, wo ich dachte, nicht dein Ernst. Was ist, wenn du das Neue auch nicht verträgst? Und dann musst du dich erstmal einzwitschen, dass dein Körper wieder auf das Neue reagiert. Und also da ging mir auch nochmal ordentlich die Pumpe. Aber toi, toi, toi. Das, was ich jetzt hatte, hat gut funktioniert und funktioniert auch weiterhin hoffentlich gut. Und ja, und diese Reisen nach Hause waren dann immer so, wo ich dachte, Conny, falls was ist, in der Zeit kannst du nochmal alles regeln und ranschaffen und besorgen und genau. Jetzt beim Segeln oder sowas merke ich das zum Beispiel auch, wenn wir wieder lossegeln oder eine längere Segelreise, dann lege ich mir auch, gucke ich, wann läuft der Sensor aus, dann lasse ich mir den schon parat legen, ne, dass er nicht im hintersten Schrank liegt. Je nachdem, wie der Wellengang ist, möchtest du dann auch nicht unbedingt im Schrank irgendwie deinen Sensor suchen. gucke, wie die Insulin, wie viel Zeug drin ist in der Spritze, ob ich das vielleicht in diesen Tagen, wo ich unterwegs bin, eine neue Spritze, damit ich die mir schon nach vorne lege, also nach vorne, also in den Salon, in den Kühlschrank lege, von vorne sozusagen in die Mitte lege. Habe das halt einfach im Hinterkopf, was so passieren kann. Süßigkeiten immer parat für den Zucker, falls es runtergeht. Und ja, aber wie gesagt, beim Ablegen, wenn wir losfahren aus dem Hafen oder sowas, auch da merke ich es dann immer oder höre ich es im Hintergrund, wie es piept, wie mein Zucker. aufgrund der Aufregung nach oben geht. Und sobald wir aus dem Hafen raus sind, muss ich mir dann erstmal was spritzen, damit der sich dann wieder reguliert und einpegelt. Und so am, wenn man länger unterwegs ist, zum, ja, 24 Stunden und 36 Stunden ungefähr, dann habe ich meinen Zucker wieder, mein Zuckerspiegel so wieder im Griff, wie er normalerweise ist. Man schläft halt auch anders und man ist halt wacher unterwegs, ne? Die Nächte sind anders und sowas. Das wirkt sich alles darauf auf. Halt Essen auch, Schwimmen gehen. Wenn es warm ist, reagiert das Insulin viel schneller, als wenn es kalt ist. Und wenn dann hier die Temperaturen, hier zum Beispiel auf Madeira, ist das ganz extrem. Wir haben hier ganz heiße Tage. Da reagiert das Insulin viel schneller, also ich brauche viel weniger. Und dann haben wir hier so ein bisschen so frische Tage. Also kalt ist es immer noch nicht wie in Deutschland, aber es ist frischer. Und dann merke ich schon, oh, du musst mehr spritzen. Das hat jetzt nicht so wirklich was gebracht. Und ja, dann hatte ich Angst, dass ich eine Pflasterallergie bekomme, weil das ganz viele bekommen, wenn so viel Sonne und sowas, Schwitzen und sowas im Spiel ist. Aber toi, toi, toi. Das alles. Also es ist schon, man muss viel beachten und im Hinterkopf haben, aber ich glaube, wenn man so noch eine gewisse Community hat, man kann sich da auch in so Reiseforen und sowas sehr gut erkundigen und sowas und erfährt dann auch viel, wo man dann im Notfall doch noch was herkriegen könnte. Und ja, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man einfach im Hinterkopf hat, in jedem Land gibt es ja Diabetiker oder Rinnen und die müssen ja auch versorgt werden. Also im schlimmsten Fall kriegt man halt ein anderes Insulin und der Körper muss sich halt dran gewöhnen. Man soll zwar nicht so oft hin und her switchen von den Insulinen, aber das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und wenn man keinen Sensor rankriegt, dann muss man halt blutig messen. Kacke, tut weh, ist unangenehm, aber es ist ein Hilfsmittel, der ja dann zumindest, bis man was hat, überbrückend helfen kann.
Ja, und ich finde, genau. So ist halt auch zumindest hier auf den Kanaren auf jeden Fall die ärztliche Versorgung auch gut. Es gibt auch deutsche Ärzte, zahlt man halt dementsprechend, aber dafür kann man sich mit denen verständigen. Ne?
Aber wobei, ich finde, das, was die nehmen in Rechnung, also was, das ist ja weitaus weniger, als was du in Deutschland bezahlen würdest. Ja? Also
ich weiß das jetzt nicht. Also so. Ich wüsste nicht, was ich in Österreich bezahlt hätte. Also.
Achso, ja, also ich kenne es durch Bekannte und also diese Pauschalen sind echt, also das ist, dann hast du ja auch noch deine normale Krankenkassekarte, die ja EU-weit gilt, also sprich, wenn du die durchziehst, hast du ja eh erstmal eigentlich eine Abdeckung, wenn du nicht wirklich direkt zu einer Privatärztin gehst und selbst wenn du zur Privatärztin gehst, könntest du denn die Rechnung auch noch einreichen und würdest wahrscheinlich auch noch einen Anteil da zurückbekommen, aber wir haben es ja gemerkt damals, als wir mit Wolli in Gibraltar da beim Arzt waren, im Krankenhaus. Wir waren ja nicht direkt in Gibraltar am Arzt, sondern beim spanischen Arzt. Ja, und das war, also die Rechnung, die er da gebracht hat, das war eigentlich Kikifatz, ja. Also auch die Medikamente, wie du schon gesagt hast, er ist zur Apotheke gegangen, hat sein Antibiotika, wie viele Antibiotika hat er da bekommen? 3, 4? Weil er dann ständig neue Baustellen hatte und hat dann das Antibiotikum einfach bekommen, ja. Was in Deutschland, telefonierst du dich dumm und dämlich, um ein Antibiotikum zu bekommen. Und ich weiß nicht, was der hat kaum was bezahlt dafür, ja. Also,
ja, die Medikamente sind hier richtig günstig. Also. Ja. Von dem her ist mir dann auch egal, wenn ich mein Medikament ohne Rezept holen muss. Ne?
Genau. Mir war in dem Moment nur wichtig, ich weiß, wie das Insulin in Spanien, Portugal heißt und auf den jeweiligen Inseln, ob es da irgendwie zur Verfügung steht. Und oder welches Insulin eventuell dem nahe ist, ja. Und dass man dann doch noch ein Alternativinsulin hat, was es dann auf den Inseln gibt. Und dann kriegt man das auch. Also dann kriegt man das auch ran.
Ich glaube, wir haben genug über unsere chronischen Erkrankungen gesprochen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann gerne her damit. Nehmen auch gerne nochmal was dazu auf. Ja. Und ja, ansonsten hoffen wir natürlich nur, dass wir weiterhin trotzdem gut reisen können.
Und ihr könnt ja auch mal berichten, ob ihr mit chronischen Krankheiten, wenn ihr wollt, verreist seid oder nicht, ob ihr auf irgendwas geachtet habt oder ob ihr da vielleicht Tipps habt für andere, was man dann auch nochmal weitergeben könnte. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch direkt kontaktieren, auch über Instagram könnt ihr uns kontaktieren. muss man ja nicht öffentlich schreiben, was man da vielleicht an Fragen hat. Und da können wir euch dann vielleicht helfen oder beraten.
Ja, wobei natürlich so alles nur unsere Erfahrungen sind. Ne? Keine ärztlichen Ratschläge.
Richtig. Keine Werbung, keine ärztlichen Ratschläge.
Na, ihr wisst schon. Na, aber einfach unsere Erfahrungen. Und ich glaube, ist doch recht wertvoll, wenn man einfach auch von anderen hört, dass die mit chronischen Krankheiten trotzdem reisen. Aber dass das nicht unbedingt ein Grund ist, warum man eine Reise absagen oder nicht antreten kann. Auch eine längere Reise. Genau.
Sein Traum nicht verwirklichen kann.
Genau.
Ja, dann hoffen wir, dass euch das, auch wenn das ein etwas anderes Thema war, mal euch das gefallen hat und den gewissen Input gegeben hat. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge.
Genau. Also dann.
Okay.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.